Genau, ja, schön, dass ihr da seid. Wir wollen weitermachen in unserer Themenreihe. Wir sind auf dem Weg durch das erste Buch Samuel. Wir sind mittlerweile weit vorangeschritten im 17. Kapitel heute. Und so steht uns die wahrscheinlich bekannteste Bibelgeschichte aus dem ersten Buch Samuel bevor. Die wollen wir uns heute anschauen. Und zwar, es geht um David und Goliath. David und Goliath, eine Geschichte für die meisten Menschen wahrscheinlich von Mut, von Aufopferung, vom Kämpfergeist vielleicht ein Stück weit. Und ich denke, diese Geschichte von David und Goliath ist eine der wenigen biblischen Texte, die über christliche Kreise hinausreichen, die sehr bekannt sind, die gewissermaßen zum Symbol oder zum Sprichwort geworden sind. Und so denke ich, ist auch diese Geschichte von David und Goliath ein Symbol für die meisten Menschen, mutig den eigenen Weg zu gehen, mutig zu sein, vielleicht das zu schaffen, was einem keiner zutraut, ja, eine Mammutaufgabe bezwingen oder über sich selbst hinauswachsen. Das sind alles so, ja, Lehren, die ganz gern so aus dieser Geschichte herausgenommen werden, sind zudem auch idealerweise gesellschaftliche Ziele, die die meisten Menschen anstreben. Und so wird es oft, ja, beim oberflächlichen Lesen dieser Geschichte zwischen David und Goliath, zwischen diesem oder bei diesem Kampf zwischen David und Goliath so ein bisschen hineingelesen. Aber ich denke, die eigentliche Bedeutung, das, was die göttliche Botschaft dahinter ist, ist doch weitaus mehr und auch völlig anders als das, was die Menschen häufig dort sehen wollen. Es ist ein Stück weit sogar das absolute Gegenteil. Es geht nicht um Selbstvertrauen, es geht nicht um das Selbstbild des Menschen, es geht nicht darum, wie selbstbewusst aufzutreten. Nein, es geht um Demut, es geht um Gottvertrauen. Es geht nicht darum, von sich selber groß zu denken, sondern es geht um den, auf den wir bauen können, der wirklich Großes bewirken kann. Es geht um Gott. Kurz zur Einordnung, kurz im Kontext unserer Geschichte. Wo befinden wir uns? Wir sind letztes Mal oder ihr seid letztes Mal durch das 16. Kapitel gegangen, wo Gott David, diesen unscheinbaren Hirtenjungen, erwählt und zum König krönen lässt durch seinen Propheten Samuel. Und Gott selber sagt über David, diesen Hirtenjungen, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er ist ein Mann, den es um meine Ehre oder also um Gottes Ehre geht. Und ich denke, genau das sehen wir auch heute in dieser Geschichte, die wir uns näher anschauen wollen, wo ja David eigentlich zum ersten Mal so richtig auf die Bühne tritt, zum ersten Mal öffentlich auftritt. Und so haben wir gesehen, dass trotz dieser Salbung zum König David eigentlich oder für David eigentlich erstmal alles unverändert bleibt. Er bleibt in seiner gesellschaftlichen Stellung, er hütet weiter die Schafe wie auch zuvor und er dient zudem auch noch am Königshof. Am Königshof im persönlichen Dienst an König Saul, also der, der eigentlich immer noch in Israel herrscht. So sehen wir, David besteht hier nicht auf seinen Herrschaftsanspruch, auf seine Salbung zum König, sondern er vertraut auf Gottes Führung und er vertraut darauf, dass Gott es zur richtigen Zeit so führen wird. Und so lernt David also diesen König Saul kennen und er dient ihm zunächst, spielt er auf der Harfe und später dann wird David sogar zum persönlichen Waffenträger von Saul. Und wir sehen oder wir lesen, dass Saul ihn sehr mochte, dass Saul ihn sehr lieb gewinnt. Und wie auch schon in der Vergangenheit, in den vergangenen Kapiteln im ersten Buch Samuel, dauert es auch hier mal wieder nicht lang, bis ein Krieg ausbricht in Israel und wieder mal die Philister vor der Tür stehen und sich zum Kampf rüsten. Und so ist es auch hier im 17. Kapitel. Die Philister kommen und sie schlagen ihr Lager auf am Rande dieses Gebiets Juda. Und so rüsten sich auch die Männer Israels für den Kampf und lagern sich quasi auf der gegenüberliegenden Seite des Gebirges, sodass quasi zwischen diesen zwei Fronten, zwischen diesen zwei Lagern, ein großes Tal liegt. Ja, und sie stehen sich quasi gegenüber mit großem Abstand und erstmal passiert nichts. Bevor es zu dieser vernichtenden Schlacht kommt, wie auch in der Vergangenheit, tritt einer aus diesen Schlachtreihen der Philister vor und dieser Mann ist Goliath. Goliath, der Antagonist, der Böse in dieser Geschichte, kann ihn nennen, wie man möchte, und er tritt hervor und stellt sich selber vor, und das lesen wir in den Versen 4 bis 10. Das möchte ich einmal gemeinsam mit euch lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitlesen. 1. Samuel 17, ab Vers 4. Da trat ein Vorkämpfer aus den Reihen der Philister heraus. Der hieß Goliath. Der stammte aus Gath. Der war fast 3 Meter groß. Sein Helm und sein Schuppenpanzer waren aus Bronze. Letzterer wog mehr als 50 Kilogramm. Aus Bronze waren auch seine Beinschienen und sein Wurfspieß, den er über die Schulter gehängt hatte. Der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und seine Spitze wog mehr als 6 Kilogramm und war aus Eisen. Und vor ihm her ging der Schildträger. So trat er hin und rief zu den Reihen der Israeliten hinüber: Warum kommt ihr her und stellt euch in Schlachtreihen auf? Ich stehe für die Philister und ihr seid die Diener Sauls. Bestimmt einen von euch, dass er zu mir herunterkommt. Wenn er imstande ist, mit mir zu kämpfen und mich zu töten, dann werden wir eure Sklaven. Wenn ich ihn aber besiege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Ja, ich mache die Reihen Israels heute lächerlich, rief er. Schickt mir einen Mann, dann wollen wir miteinander kämpfen. Es geht hier also um einen Showdown, ja, ein Mann gegen den anderen und in diesem Fall ein Riese gegen einen Mann, besser gesagt. Der beste Kämpfer der Philister gegen den besten Kämpfer der Israeliten. Und so wird den Israeliten ziemlich schnell klar, hey, mit Goliath kann es keiner aufnehmen. Er ist so groß, er ist so mächtig. Er war gut ausgebildet, er hatte die besseren Waffen auf jeden Fall. Und vor allem war er ein Kämpfer von klein auf. Wir lesen allein, sein Brustpanzer wog 50 Kilogramm. Das ist so viel, das können die meisten heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr tragen. Und das ist allein das Gewicht seines Brustpanzers. Und so standen die auf israelitischer Seite die Freiwilligen nicht gerade Schlange, um gegen diesen Goliath zu kämpfen. Denn eigentlich war das menschlich gesehen ein Todesurteil. Sich auf diesen Kampf einzulassen gegen Goliath, bedeutete eigentlich den sicheren Tod. Und so ändert sich auch nichts an der Situation, als Saul plötzlich beschließt, seine Tochter und ganz viel Reichtum als Belohnung anzubieten für denjenigen, der sich bereit erklärt, gegen Goliath zu kämpfen, gegen ihn zu siegen. Denn jeder weiß, bevor dieser Kampf so richtig losgeht, bevor ich überhaupt irgendwie meine Strategie überlegen kann, ist es eigentlich schon vorbei. Der beste Kämpfer Israels war ganz offen gesprochen chancenlos gegen Goliath. So lesen wir, dass Goliath jeden Tag hervortrat und Israel zu diesem Zweikampf herausforderte. 40 Tage lang macht er das. Jeden Tag kommt er und fragt nach einem Kämpfer, der bereit ist, gegen ihn anzutreten. Das ist ja eine ziemlich verzwickte Ausgangslage, in der Israel sich befindet. Und so schieben sie diesen Kampf auf, Tag für Tag, weil sich keiner findet, der dazu bereit ist. Was ist mit David? David, er befindet sich zunächst gar nicht unter den Soldaten. David, er hütet, wie auch sonst, die Tiere seines Vaters in den Bergen. Und wahrscheinlich war er zu dieser Zeit gar nicht mal als kriegstüchtiger Mann. Er war wohl eher ein Teenager, er war wahrscheinlich weit unter 20 Jahren. Und so schickt ihn sein Vater los, um an diese Front zu gehen, um dort Proviant hinzubringen und sich nach seinen Brüdern zu erkundigen. Denn seine älteren Brüder, die wurden für diesen Krieg eingezogen. Die haben sich gerüstet und die stehen dort an der Front gegen die Philister. Und so geht David hin und er bekommt quasi ganz zufällig mit, wie dieser Goliath erneut auftritt und wie er das Volk Gottes oder Gott selbst verspottet und zu diesem Kampf aufruft. Und wie auch all die 40 Tage zuvor bekommen es die Israeliten mit der Angst zu tun und sie flüchten. Aber David reagiert ein bisschen anders. David erkundigt sich erstmal. Das lesen wir in Vers 27. Dort sagt er: Welche Belohnung bekommt der, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel nimmt? Dieser unbeschnittene Philister darf doch nicht das Kriegsheer des lebendigen Gottes verhöhnen. David will es erstmal verstehen, David will es begreifen, um was geht es hier, was steht auf dem Spiel? Wer ist dieser Riese, dieser Philister, der Gott verspottet? Und warum traut sich niemand aus dem Volk Israel gegen diesen Mann zu kämpfen? Und Jetzt passiert was ziemlich Interessantes in der Geschichte. Eine Szene, die eigentlich so in der Kindererzählung ganz gern weggelassen wird. Und zwar tritt dieser älteste Bruder Davids, also der auch eingezogen wurde und der auch dort steht, plötzlich hervor und er mischt sich ein und er weist David ziemlich stark oder ziemlich scharf zurecht. Das lesen wir dann ab Vers 28. Dort steht: Sein ältester Bruder Eliab hörte, wie er mit den Männern redete und wurde zornig auf ihn. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Wem hast du unsere paar Schafe in der Wildnis überlassen? Ich weiß genau, wie hochnäsig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Du bist doch nur hergekommen, um einmal den Kampf zuzuschauen. David erwiderte, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. David hat hier vermutlich, oder so kommt es zumindest rüber, noch gar keinen Entschluss gefasst, gegen Goliath zu kämpfen. Er informiert sich, aber genau das ist irgendwie gerade seinem Bruder ein Dorn im Auge. Und er tadelt ihn, er macht ihm klar, wo sein Platz ist, wo David hingehört. Der sagt ihm mehr oder weniger, hey du David, du kannst höchstens so ein paar Schafe hüten. Das ist dein Platz, dort gehörst du hin. Du bist ein unbedeutender Hirtenjunge. Dein Platz ist bei den Tieren, denn du bist kein Kämpfer. Überlass das lieber den echten Männern. Überlass das denen, die mutig sind. Und tu nicht so, als wärst du mutiger als wir. Das musste, glaube ich, ein ziemlicher Schlag für David gewesen sein. Ein richtiger Schlag ins Gesicht. Nämlich genau das von seinem eigenen Bruder. Aus den eigenen Reihen. Ein ziemlicher Downer an der Stelle. Und ich denke, wenn wir uns mal einfach in die Lage hineinversetzen, dann ist es so, dass sein Bruder eigentlich gar nicht so Unrecht hatte, oder? David war ein Teenager, er war ein Hirtenjunge. Er hatte keine Erfahrung mit Kriegen oder mit Kämpfen. Er wusste nichts davon. Aber ich finde, was auch ganz besonders deutlich wird an dieser Reaktion oder an dieser Zurechtweisung von Eliab, seinem Bruder, er wird wütend. Er wird wütend und er demütigt David, was ja ziemlich deutlich macht, dass es hier nicht allein darum ging, dass er sich um seinen kleinen Bruder sorgte, dass er nicht wollte, dass er hier was Dummes tut, sondern dass es irgendwie ganz tief in seinem Ego ihn kratzte oder ihn verletzte, dass dieser David jetzt einfach dahergelaufen kommt und tut, als sei er mutig genug, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Dass er es wagte, sich hier einzumischen, wo doch all die großen Kämpfer Israels zurückschrecken. Ich finde, Davids Mut, Davids Empörung vor allem auch über diesen Philister, der ja Gott lästerte, das ist ja das, was David ja auch sofort feststellt, der Gott verspottet, das löst in erster Linie keine Anerkennung und kein Lob aus, nicht mal irgendwie aus den eigenen Reihen, nicht mal von der Familie, sondern ganz im Gegenteil, es ruft eigentlich Entmutigung hervor, Demütigung. Davids Eifer für Gott wurde eigentlich gedämpft durch diesen Missmut, durch diese Zurechtweisung durch seinen eigenen Bruder. Ich finde, genau das ist der erste Punkt und eine wichtige Erkenntnis, die wir mitnehmen dürfen. Nachfolge ist immer verbunden mit Gegenwind. Für deine Nachfolge, für deinen Eifer, für deine Hingabe für Gott wirst du nicht immer Zustimmung finden. Statt Ermutigung erleben wir ganz oft Entmutigung und manchmal sogar von Menschen, die uns ziemlich nahe stehen. Von Menschen, die uns was bedeuten, deren Meinung uns wichtig ist. Ich sehe gerade dann, wenn wir vorangehen, dann, wenn wir besonders eifrig sind in der Nachfolge, im Kampf für Gott, dann kann es sein, dass gerade das den Menschen nicht passt. Dass gerade das den Menschen aufstößt. Und Petrus spricht auch über diese Rückschläge, über diesen Gegenwind im Dienst. So möchte ich ein paar Verse vorlesen aus 1. Petrus 4, Vers 12. Dort schreibt er, 1. Petrus 4, Vers 12, liebe Geschwister, verwundert euch nicht über die Anfeindungen, die wie ein Feuersturm über euch gekommen sind, als wäre das etwas Außergewöhnliches. Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. Wenn wir Christus nachfolgen, wenn wir auf sein Wort vertrauen und vor allem dann, wenn das auch offensichtliche Auswirkungen auf unser Leben hat, wenn das sichtbar wird für andere Menschen, dann werden wir automatisch diese Rückschläge erleben. Dann werden wir automatisch diesen Gegenwind wahrnehmen und es wird vielen Menschen nicht gefallen. Es wird uns etwas kosten, es wird uns etwas abverlangen, denn Petrus sagt, das ist der Normalzustand. Das ist ganz natürlich für einen Christen. Ich finde, Roman hat es am vergangenen Sonntag in der Predigt ziemlich gut erklärt, wo es eigentlich um ziemlich denselben Punkt ging, und zwar bei dem reichen Jüngling. Eine Geschichte von dem reichen Jüngling, und es scheint für uns ziemlich hart zu sein, dass Jesus fordert, dass wir das Liebste unseres Herzens aufgeben, um ihm nachzufolgen. Und es ist für uns so schwer, weil es für uns so ungewohnt ist, weil es für uns so anders ist. Wir erleben all diese Vorzüge, all die Vorteile, wie Teil der Gesellschaft zu sein, dazuzugehören und irgendwie nebenbei noch Christ zu sein. Und es funktioniert wunderbar. In unserer Welt, in unserem Land, in unserer Gesellschaft funktioniert es wunderbar. Aber ich denke, jeder wird merken, je mehr wir Gottes Wort in unser Leben lassen, je mehr das sichtbare Auswirkungen hat, je entschlossener wir Gott nachfolgen, desto mehr erleben wir in irgendeiner Weise diesen Widerstand. Warum ist das so? Weil unser Denken, weil unser Tun nicht mehr dem entspricht, was die Gesellschaft von uns möchte, was die Gesellschaft tut und was die normalen Menschen so machen, weil wir plötzlich anfangen, irgendwie gegen den Strom zu schwimmen. Wir stehen für Gerechtigkeit ein, für Gottes Wort. Und wir sind manchmal sogar bereit dafür, unsere Komfortzone zu verlassen. Und es ist ziemlich ungewöhnlich in unserer Welt. Das wirkt vielleicht manchmal ein bisschen überfromm. Für manche Leute ein bisschen weltfremd, wenn wir so reagieren. Und deswegen sagt Petrus, ernten wir kein Lob dafür. Wir ernten keine Anerkennung dafür, denn das ist der Preis für die Nachfolge. Und ich denke, so müssen wir uns auch die Frage stellen, diese Frage richtet sich an dich und an mich, wie weit reicht deine Bereitschaft für Christus? Wie weit bist du bereit zu gehen, wenn diese Anerkennung, wenn dieser Lob ausbleibt? Wenn wir stattdessen vielleicht Spott oder Verachtung ernten, vielleicht nicht in diesem Kreis hier, aber vielleicht im Alltag, in der Schule oder auf der Arbeit. Wie freimütig bist du dort, das Evangelium zu verkünden oder für Christus einzustehen? Lass uns nochmal zurückgehen zur Geschichte von David. Nachdem also deutlich wird, dass David wirklich gegen Goliath kämpfen möchte, nachdem das passiert ist, wird er zu Saul gebracht und auch Saul zweifelt zunächst an David. Er zweifelt an seinen Fähigkeiten, an seiner Reife, an seiner Erfahrung im Kampf, aber David hatte sich bereits entschieden. Er wollte in diesen Kampf gehen und er war fest entschlossen. Und interessant ist vor allem, wie David es dann deutlich macht oder wie er Saul davon überzeugt, wirklich in diesen Kampf zu gehen oder ihn ziehen zu lassen. Das lesen wir in den Versen 34 oder ab 34. Da sagte David zu Saul, dein Diener hütet die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde packte, lief ich ihm nach und ich schlug auf ihn ein und ich riss es aus seinem Rachen. Und wenn er mich dann angriff, packte ich ihn am Bart und schlug ihn tot. So hat dein Diener Löwen und Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Kriegsheer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und Jahwe, fuhr David fort, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Stell mir vor, wenn wir an Sauls Stelle gewesen wären, ja, wenn wir quasi König über Israel wären und wir hätten diese Auswahl von all den guten, erfahrenen, kriegstüchtigen Männern, die ja in diesen Kampf ziehen können gegen Goliath, dann steht plötzlich dieser David vor uns. Und wahrscheinlich würden wir uns denken, hey, entweder überschätzt sich David hier völlig, seine eigenen Fähigkeiten, das, was er kann, er hält sich hier für den größten Kämpfer aller Zeiten, oder andersrum, er ist einfach völlig blind. Blind für die Situation, das, was hier abgeht, der checkt es irgendwie nicht, dass Goliath hier steht. Goliath, der ja offensichtlich unbesiegbar ist. Aber wenn wir die Verse lesen, dann wird ziemlich schnell deutlich, David weiß genau, womit er es hier zu tun hat. David ist sich um der Situation wirklich bewusst. Und er ist weder lebensmüde, noch schätzt er es irgendwie falsch ein. Er kennt die Gefahr und er weiß, was es heißt, zu kämpfen. Und er weiß, dass er aus seiner Kraft, aus sich heraus, nichts ausrichten kann gegen diesen riesen Goliath. David aber, er sieht die Situation aus der Perspektive Gottes, aus der Erfahrung mit Gott heraus, und er weiß, wie oft ihm Gott schon beigestanden hat in so vielen Situationen in seinem Leben. Wie Gott für ihn gekämpft hat. Davids Vertrauen auf Gott kommt hier nicht von einem auf den nächsten Moment. Nicht durch ein Stoßgebet, sondern Davids Vertrauen auf Gott hat eine Vorgeschichte. David hat eine Vorgeschichte mit seinem Gott. Das ist der zweite Punkt. Vertrauen mit Vorgeschichte. Er hat erlebt, wie Gott in den vielen Kämpfen beigestanden hat. Kämpfe, die bisher meistens im Verborgenen waren, wo es kein Aufsehen gab. Keine Menschen, die ihm zugeschaut haben. Aber jetzt steht er hier zwischen diesen Schlachtreihen und er weiß, hey, wenn Gott in der Vergangenheit für mich gekämpft hat, wenn Gott für mich gekämpft und gesiegt hat, dann wird er es auch jetzt tun. Insbesondere jetzt, wo es um seine Ehre geht, um Gottes Ehre. So zieht David los in diesen Kampf, ganz ohne militärische Ausrüstung, ganz ohne besondere Waffen oder so, sondern eigentlich nur mit seiner Steinschleuder. So, lasst uns mal diese Verse lesen, diesen Kampf, ab Vers 40 bis 52. David nahm seinen Hirtenstab, er suchte 5 glatte Steine aus dem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche, die ihm als Schleudersteintasche diente. Da nahm er seine Schleuder in die Hand und er ging dem Philister entgegen. Und auch der Philister kam David immer näher. Sein Schildträger ging vor ihm her. Und als er sah, wer ihm da entgegenkam, verachtete er ihn. David war noch ein junger Mann, rotblond, und er sah gut aus. Aber der Philister brüllte: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm nur her, sagte er, dass ich dein Fleisch den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfe. David rief zurück: Du kommst zu mir mit Lanze, Schwert und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes, des Allmächtigen, des Gottes, des kampfbereiten Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Jahwe wird dich heute in meine Hand geben, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Philisterheeres werde ich heute noch den Vögeln und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Die ganze Menge hier soll sehen, dass Jahwe weder Schwert noch Spieß braucht, um sein Volk zu retten. Denn Jahwe bestimmt den Kampf, und er wird euch in unsere Hände geben. Als der Philister David immer näher kam, beeilte sich David und lief auf die Schlachtreihe zu, dem Philister entgegen. Dann griff er in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus und schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und der Philister stürzte vornüber auf die Erde. Und so besiegte David mit Schleuder und Stein den Philister. Er hatte kein Schwert in der Hand. Dann lief er zu dem Philister hin, zog dessen Schwert aus der Scheide und hieb ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon. Und die Männer von Israel und Juda aber stimmten das Kriegsgeschrei an, verfolgten sie bis in die Niederungen hinein und an die Tore von Ekron. Auf dem ganzen Weg von Shaarim bis nach Gat und Ekron lagen die Leichen der Philister. Wir sehen, eine Sache ist David glasklar. Eine Sache weiß David ganz gewiss, er weiß, er kämpft nicht für sich. Er kämpft diesen Kampf nicht für sich und deshalb weiß er auch aus eigener Erfahrung, er hat diesen entscheidenden Vorteil. Er hat etwas, was effektiver ist als dieses Schwert oder diese mächtige Rüstung von Goliath. Er hat nämlich den allmächtigen Gott auf seiner Seite. Und so geht er entschieden in diesen Kampf und er besiegt diesen Mann, der eigentlich unbesiegbar schien, aber eben nicht durch eigene Stärke, nicht durch Selbstvertrauen, sondern einzig und allein durch sein Vertrauen auf Gott. So sehen wir, schlagen die Israeliten die Philister und alle müssen bekennen, diesen Sieg hat Gott geschenkt. Dieser Sieg wurde nicht durch militärische Stärke, nicht durch fortschrittliche Waffen herbeigeführt, sondern eigentlich, wenn man es runterbricht, durch einen Hirtenjungen, der sein Vertrauen auf Gott setzte. Was können wir von David lernen? In erster Linie, David kannte seinen Gott. Er vertraute ihm, weil er seinen Gott erlebt hatte. Wenn wir David nacheifern wollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, kenne ich meinen Gott? Habe ich meinen Gott erlebt, wie er in mein Leben eingreift, wie er handelt? Vielleicht in kleinen Dingen des Alltags, wie Gott führt und leitet. Führe ich überhaupt eine Beziehung zu diesem Gott? Führe ich eine Beziehung, um zu sehen, wo er Einfluss nimmt, wo er eingreift, wo er handelt? Oder bin ich es vielleicht gewohnt, dass Gott in meinem Leben, so im Alltag, eher so die letzte Option ist? Dann, wenn all meine Bemühungen irgendwie mich nicht weiterbringen, wenn ich nicht weiter weiß und eigentlich alles versucht habe, dann bete ich zu Gott. Dann vertraue ich ihm vielleicht ein Stück weit. Ich denke, eine Sache müssen wir bekennen. Wenn wir uns David zum Vorbild nehmen, dann müssen wir uns eigentlich sein Glaubensleben zum Vorbild nehmen. Für uns ist die Situation, wie David sie hatte, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wo alles auf dem Spiel stand, irgendwie ziemlich abstrakt. Wir können uns das nicht vorstellen, wir können es nicht richtig greifen. Es ist überhaupt nicht alltäglich für uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so in mein Leben schaue, dann gibt es da viel harmlose Herausforderungen, viel kleinere Entscheidungen, die ich täglich treffen muss, die mir richtig Angst und Panik auslösen manchmal. Und bei dir ist es vielleicht ähnlich. Oft sind es gar keine großen Sachen. Es sind wie bevorstehende Prüfungen, vielleicht eine Entscheidung, die du treffen musst, die irgendwelche Folgen hat. Manchmal ist es nur ein ungemütliches Gespräch. Und so bekommen wir es schnell mit der Angst zu tun. Und oft fragen wir uns, hey, wie sollen wir damit umgehen? Was ist der richtige, was ist der biblische Weg, mit Angst umzugehen? Was sollen wir tun? Und das Interessante ist, die Bibel spricht sehr viel über Angst und ziemlich direkt auch über Angst. Wir finden weit über 100 Mal diese Aufforderung, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Die Bibel sagt, wir sollen die Furcht beiseite legen. Es ist wie so ein Gegenstand, mit dem wir nichts anfangen können. Wir schieben den einfach beiseite. Einfach aus dem Blickfeld raus, das ist die Aufforderung. Das sollen wir mit der Angst machen. Und das klingt ziemlich einfach in der Theorie, aber eigentlich wissen wir, in der Praxis ist es doch ziemlich schwierig manchmal. Ganz so einfach, wie es klingt, ist es nicht. Aber das Wunderbare ist, dass diese Aufforderung, fürchte dich nicht, ganz oft oder in den meisten Bibelstellen immer an ein Denn geknüpft ist, immer an ein Aber geknüpft ist. Ich möchte kurz ein paar Beispiele nennen. Jesaja 41, Vers 10, dort steht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch und ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Oder Philipper 4, Verse 6 bis 7, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Oder Psalm 118, Vers 6. Der Herr ist mit mir und darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Oder das letzte Beispiel. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Wir können diese Liste mit Bibelstellen weiterführen, eigentlich den ganzen Abend lang, bis wir diese 100, vielleicht auch 200 Stellen durchhaben. Aber das Resultat am Ende ist immer dasselbe. Wir dürfen in Bedrängnis, in ausweglosen Situationen wirklich furchtlos sein. Das ist das, was die Bibel sagt. Wir dürfen furchtlos sein, denn er ist da, Gott ist da und er sorgt für uns. Und das ist diese Wahrheit, die es eben nicht in der Theorie zu begreifen gilt. Das können wir nicht verstehen, das können wir nicht annehmen, einfach nur, indem wir die Bibel lesen, indem wir uns auskennen, indem wir vielleicht all diese Bibelverse uns aufschreiben oder auswendig lernen. Diese Erkenntnis beruht immer auf Erfahrung. Auf Erfahrung mit Gott. Diesen Beistand erleben wir in der Praxis, im Leben, im Alltag. Da erfahren wir, dass Gott uns beiseite steht. Vielleicht kennt ihr dieses Bild oder die Situation von einem kleinen Jungen, der auf so einer Mauer steht und sich völlig furchtlos in die Arme seines Vaters stürzt. Und der Grund dafür, warum das so ist, ist für uns verständlich. Dieses Kind vertraut seinem Vater und dieser Junge weiß, dass wenn er fällt und wenn er springt, dann wird ihm nichts passieren. Und warum weiß dieses Kind oder dieser Junge genau diese Wahrheit? Weil er es verstanden hat, aber nicht durch Theorie, nicht durch viele Versprechungen des Vaters, nicht durch das Indianer-Ehrenwort, sondern eigentlich durch Erfahrung. Eigentlich immer durch Erfahrung. Der Junge weiß ja, wenn es beim letzten Mal geklappt hat aus einem Meter Höhe, dann wird es dieses Mal auch aus 2 Metern Höhe funktionieren. Weil er seinem Vater vertraut. Und das ist der Unterschied, er hat es erlebt. Und ich denke, so ist auch die Botschaft an uns, Gottvertrauen muss aufgebaut werden. Gottvertrauen passiert nicht von jetzt auf nachher. Gottvertrauen hat auch wie bei David immer eine Vorgeschichte. So ist die Frage auch an dich und an mich. Und diese Frage müssen wir, glaube ich, wirklich ruhig und ganz ehrlich mit uns selbst beantworten. Was ist meine Geschichte mit Gott? Wo habe ich ihn hautnah erleben dürfen? Aus welchen Situationen hat Gott mich schon herausgeführt? Und wenn es dir so geht wie mir, dann sind es mit Sicherheit keine großen Heldengeschichten, so wie bei David. Aber vielleicht sind es kleine Gebetserhörungen. Dinge, für die du gebetet hast und Gott hat es dir geschenkt und du hast erlebt und du weißt, es ist eine Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk von ihm und du darfst ihm vertrauen, du darfst ihm diese Dinge anvertrauen. Es sind Gebetserhörungen, auf die wir aufbauen können, auf die sich unser Glauben stützt und in denen wir wachsen dürfen. So dürfen wir auch, wie David, immer größere Dinge, immer größere Sorgen auch Gott anvertrauen und lernen und merken, dass Gott uns auch dort hindurchführen wird, dass er auch dort den Sieg schenken wird. Und so komme ich zum Ende. Ich habe noch ein Beispiel. Vielleicht kennt ihr das Lied Heroes von Casting Crowns. Das ist ein bisschen ein älteres Lied. Und eigentlich geht es in diesem Lied um Glaubenshelden. Aber es geht nicht um diese Art von Glaubenshelden, die wir uns so vorstellen manchmal. Nein, es geht zum einen um eine alleinerziehende Frau, eine Mutter, die ja so in Schwierigkeiten steckt, aber dennoch die Nöte anderer Menschen sieht, sich dennoch für andere einsetzt. Oder es geht um den Teenager an der Highschool, der sieht, dass seine Mitschüler verloren gehen und er predigt ihnen das Evangelium. Ganz einfache Dinge. Und so heißt es im Refrain von diesem Lied, das sind die wahren Helden. Ganz normale Menschen, die eben nicht im Rampenlicht stehen, die nicht die Aufmerksamkeit suchen, nicht die Menschen, den Namen man kennt, sondern die, die im Stillen, im ganz Geheimen diesen unbequemen Weg gehen. Vor allem Menschen, die ihre Stärke in Christus finden. Menschen, die voll und ganz auf Gott vertrauen und die wirkliche Glaubensvorbilder sind. Ich hoffe, dass wir uns genau solche Menschen auch wirklich als Vorbilder nehmen, eben nicht die großen Stars auf der Bühne, sondern die, die ganz praktisch im Alltag, in kleinen Dingen vielleicht, Gott gehorsam sind und ihm vertrauen. Und genau damit möchte ich schließen. Wir machen wie bisher auch immer eine Gebetsgemeinschaft in den Tischgruppen.